herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea und Andi ist heute leider nicht da. Der ist noch im Baumarkt und sucht sich Allegro Pastell Wandfarbe für seine Wohnung aus. Stattdessen ist heute mein Kollege Christoph mit im Studio. Hi Christoph, grüß dich.
Hallo Andrea, freut mich sehr, dass ich hier bin.
Also mein Kollege Christoph, wir kennen uns wirklich schon ewig und ich glaube, du hast es echt geschafft, schon in jedem Medium irgendwie Bücher zu empfehlen. Du warst mal riesig in der Zeitung.
Oh, als der Geschenkeberater.
Als der Geschenkeberater.
Legendär, die Älteren werden sich erinnern.
Das war großartig, das war vor ein paar Jahren mal so eine Serie, wo Leute aus dem Einzelhandel ihre Weihnachtsgeschenke-Tipps geben konnten. Riesenfoto von Christoph.
Ja, ich war selber überrascht.
Ja, und das Problem war aber, dass sich die Kunden dann nicht mehr von uns anderen Buchhändlern beraten lassen wollten, sondern nur noch von ihm. Du warst schon im Radio, im Fernsehen, auf einem verdammten Kreuzfahrtschiff.
Das stimmt. Wenn es als Medium durchgeht, war also sehr interessant.
Es ist kein Ort von dir sicher, wo du nicht Bücher empfehlen würdest. Und jetzt heute auch mal hier.
Und mal mit dir.
Ja, es freut mich total. Als Neuling bei einem Podcast ist es aber quasi eigentlich Pflicht, dass man, bevor man loslegt, eine Runde A oder B spielt, um sich vorzustellen.
Ich habe Angst.
Von mir musst du keine Angst haben, weil der Andi hat mir alle Fragen für dich diktiert.
Jetzt habe ich noch mehr Angst.
Also wenn dir eine Frage nicht passt, dann musst du nachher mal im Andi dich beschweren.
Nein.
Die Regeln bei uns, ganz einfach. Du darfst dich für eine Option entscheiden, also du musst dich für eine Option entscheiden. Es gibt keine Möglichkeit, dass du dich enthältst.
Okay.
Aber du darfst dich rechtfertigen.
Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Wir gucken mal.
Also, fang mal an. E-Book oder Print?
Ja, ich muss mich für eins entscheiden, also Print.
Lieber morgens oder abends lesen?
Ja, morgens, abends schlafe ich ein.
Kielmann oder Glavinitsch?
Glavinitsch, ganz klar.
Boah, ich glaube, der Andi hat schon gedacht, dass du so antwortest, weil die nächste Frage ist, die Arbeit der Nacht oder das größere Wunder?
Das größere Wunder.
Ja, hätte ich mir denken können. Bradbury oder Orwell?
Bradbury, ganz klar auch.
Stanisic oder Juli C.?
Juli C., aber rechtfertigen darf ich mich ja auch für die vorhergehenden Autoren. Tolle Autoren, aber wenn ich mich entscheiden muss.
Dann Meyerhoff oder Bierbichler?
Bierbichler, tatsächlich. Das fällt mir schwer, aber letztlich brauche ich auch nicht lange überlegen.
Nur noch Backlist lesen oder nur noch Novitäten?
Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, nur noch Backlist.
Ja? Krimis oder historische Romane?
Krimis.
Suter oder Schirach?
Suter.
Und die letzte Frage, und das ist wichtig, da gibt es eine richtige und eine falsche Antwort.
Oh je.
Herkunft oder Till?
Ich weiß, dass die Bücher vom Andi sehr geschätzt sind.
Mhm.
Das ist ja fast schon eine Fangfrage. Aber wenn ich mich wieder entscheiden muss, muss ich sagen, hat Till mich noch mehr begeistert als Herkunft.
Und das ist leider die falsche Antwort.
Nein.
Weißt du warum? Weil man muss dazu sagen, Christoph und ich, wir arbeiten in unterschiedlichen Filialen und im letzten Weihnachtsgeschäft haben da Andi und ich festgestellt, dass du unsere Lieblingsbücher genauso gern und oft empfiehlst wie wir, nämlich Herkunft und Till. Und dann haben wir uns einen Spaß gemacht und jeden Tag geschaut, wie viele unserer Lieblingsbücher du an den Mann gebracht hast und wie viele wir. Und bei Till hatte Andi ganz klar gewonnen, aber bei Herkunft hast du gewonnen.
Ja, obwohl ich da gar nicht so mit Begeisterung dabei war.
Ja,
also beim Till war ich irgendwie mehr in dem missionarischen Eifer gefangen, weil ich immer dachte, ich muss den Leuten klar machen, man liest jetzt auch mal vor Weihnachten mal was über den 30-jährigen Krieg, einfach weil es so toll geschrieben ist. Das hat mehr Erklärungsbedarf hervorgerufen als jetzt Herkunft.
Ich habe es ja tatsächlich erst im Lockdown gehört. Ich habe mich ja lange verweigert und ich glaube, Dani hat an dem Tag wirklich, es bereut mir jemals Till empfohlen zu haben, weil ich habe ihn an den Tag ständig ins Telefon geweint, weil ich so fertig war. Also es ist ein wahnsinnig schönes Buch.
Na.
Und dann hast du jetzt quasi deinen Podcast-Einstieg schon mal gut geschafft und dann darfst du jetzt gleich mal anmoderieren, worum es heute geht.
Ja, sehr gerne. Also in der heutigen Folge geht es um die dunklen Seiten, die in uns schlummern. Und zu diesem Thema haben wir natürlich drei Bücher mitgebracht. Zum ersten 100 Augen von Samantha Schweblin. Dann den großartigen Roman Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise von Jean-Paul Dubois. Und last but not least als dritten den Roman Herzfaden von Thomas Hettche.
So, das Buch, das wir gemeinsam gelesen haben, ist 100 Augen von Samantha Schweblin. Das ist eine Autorin, die hat schon mehrere Bücher geschrieben, aber ich hatte die bisher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, bis mich diese süße Panda vom Cover angelächelt hat. Und in 100 Augen erfindet Samantha Schweblin eine ganz spannende technische Spielerei, nämlich die Kentuckys. Die Kentuckys, das sind Plüschtiere, die sich übers Internet steuern lassen. Also die haben kleine Räder, die haben Kameras und auch ein Mikrofon. Und das Spannende an dieser Kentucky-Idee ist aber die, dass derjenige, der das Kentucky besitzt und derjenige, der das steuert, dass die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Also man kann sich ein Kentucky, dieses Plüschtier im Laden kaufen, man kann sich aber auch einen Zugangscode kaufen und wird dann mit einem Gerät irgendwo auf der Welt verbunden. Was die ganze Sache nochmal ein Ticken interessanter macht es auch, dass diese Kentuckys tatsächlich nur ein Leben haben. Also wenn die Verbindung abreißt oder unterbrochen wird, aus welchen Gründen auch immer, dann lässt sich das nie wieder verbinden, dann ist auch das Gerät nicht mehr zu gebrauchen. Und in 100 Augen verfolgen wir dann eben die Geschichten von mehreren Kentucky-Besitzern, aber auch von denen, die sie steuern. Es gibt 5 Hauptgeschichten, es gibt auch noch so Nebengeschichten, die in diesem ganzen Kentucky-Kosmos spielen. Und bei den Hauptgeschichten geht es um 2, die eben diese Kentuckys sind eigentlich, also die steuern in ganz anderen Erdteilen und da so ihre Erfahrungen machen. Und um 2, die Kentuckys besitzen und was ihnen dann so mit diesen Kentuckys passiert. Es gibt auch noch eine Geschichte von einem jungen Mann, der ja so ein Geschäft draus entwickelt hat, weil diese Zuteilung, welches Kentucky man dann mit dem Zugangscode letztendlich bekommt, das ist ja wirklich völlig willkürlich. Und er spioniert sozusagen erstmal aus, an welchem Ort sind diese Kentuckys, in welcher Familie, wie viele Leute gibt's da. Welcher soziale Status herrscht davor und macht dann so richtige Biografien eigentlich für diese Zugangscode und verkauft die dann deutlich teurer an neue Kunden weiter, weil halt viele sagen, ich möchte nicht die Katze im Sack kaufen. Es entwickelt sich dann zwischen den Besitzern und den Bedienern auch oft eine ganz spannende Beziehung, weil manche schaffen es miteinander zu kommunizieren, indem sie zum Beispiel ein Alphabet auf dem Boden malen oder Morsecodes benutzen oder indem sie auch ganz einfach dem Kentucky die E-Mail-Adresse oder die Handynummer zeigen. Und es ist eine wahnsinnig enge Bindung oft, die diese Kentuckys und ihre Herren da eingehen. Und auf der einen Seite zeigt sich da die Welt manchmal von ihrer besten Seite, aber meistens dann doch auch von ihrer schlimmsten Seite.
Ja, so sieht's aus. Ich fand es ja unglaublich faszinierend, wie sie uns in dieses Szenario reinschmeißt, dass es diese Figuren gibt. Es wird eigentlich auch nie erzählt, wo kommen die her, wie hat es seinen Anfang genommen. Die sind auf einmal da und es gibt schon immer Menschen, die auf einmal diesen Wunsch verspüren, sich entweder so ein Kentucky zu kaufen oder eben eines zu bedienen. Also man kriegt schon mit, dass es schon noch im Aufbau begriffen ist, es werden immer mehr. Und oft wird auch erwähnt, es ist noch so eine Grauzone, eine legale. Also es gibt keine Regeln vom Gesetzgeber, was diese Kentuckys angeht. Und auf der anderen Seite merkt man halt wirklich, wie sehr die Sache aus dem Ruder läuft. Also man ist sofort in dieser Welt drin und überlegt sich selber irgendwie auch wahrscheinlich, wie würde ich damit umgehen mit dieser Geschichte? Wie würde ich mich verhalten oder was bewegt diese Menschen eigentlich dazu, das zu machen? Es läuft natürlich so ein bisschen wie die sozialen Medien ab. Also jeder kennt ja die Geschichte, dass Leute jemanden folgen oder jemand irgendwas postet, aber es kriegt hier so eine unberechenbarere und eine direktere Dimension, nachdem dieses Gerät ja mit zu Hause ist. Also man lebt wirklich mit dem und da gibt es ja auch viele Szenen, wo die Leute an den Punkt kommen und sagen, ich möchte jetzt Privatsphäre, da muss man natürlich mühsam dieses Ding irgendwie in einen Eimer über den Kopf stellen oder so weiter. Und ja, viele Sachen gehen halt unschön aus.
Ja, also es ist jetzt kein klassischer Roman in dem Sinne, es ist fast eher eine Kurzgeschichtensammlung, das sich halt aber mit diesem gemeinsamen Thema wirklich wahnsinnig dynamisch durchzieht. Und ich bin so in diese Welt abgetaucht und ja, wie du sagst, man stellt sich die Frage, wie würde man da selber damit umgehen? Also ich glaube, nachdem man das Buch gelesen hat, würde man da eher nicht bei diesem Trend mitmachen. Aber wenn du jetzt müsstest.
A oder B.
Was wärst du dann? Wärst du ein Kentucky oder ein Besitzer?
Ich habe mir natürlich die Frage auch gestellt und die ist für mich auch sehr schnell zu beantworten. Mhm. Ich wäre tatsächlich lieber Kentucky.
Ja.
Weil wenn man jetzt abwägen muss zwischen der voyeuristischen Ader und der exhibitionistischen Ader, entscheide ich mich dann eher noch für die voyeuristische, wobei mir das auch ein bisschen Angst machen würde.
Ja.
Aber du hast auch das ganz richtig erwähnt, es ist wie so eine Kurzgeschichtensammlung. Es ist eigentlich so parallel, man verfolgt parallel diese ganzen Erzählstränge. Die kommen ja, die Haupterzählstränge, immer wieder vor. Und man freut sich schon auch einerseits, wenn es weitergeht, weil man auch schon mit.
Ja, man fiebert mit,
in dieser Geschichte,
absolut.
Genau. Und natürlich hat jemand, ich weiß nicht, hast du Favoriten, wo du sagst, das ist deine Lieblingserzählfigur?
Oh Gott, also was mir halt auch wirklich sehr nahe gegangen ist, ist die Geschichte von dem kleinen Jungen in irgendwo Südamerika, was war es, Antigua oder so, der einen Kentucky in Norwegen bedient. Und das ist eigentlich ganz traurig, weil seine Mutter ist gestorben, er ist sehr alleine und der Vater kriegt gar nicht mit, dass er sich diesen Zugangscode kauft. Und als er dann merkt, dass er in Norwegen ist, hat er dann plötzlich diesen Wunsch und diesen Traum, dass er mal Schnee berühren möchte. Und dann versucht er, weil sein Kentucky ist am Anfang in einem Schaufenster gefangen und dann will er halt ausbrechen, um den Schnee zu berühren. Und das, also dieser kleine Junge, der ist mir halt auch so ans Herz gegangen. Aber es waren halt Geschichten, die haben mich auch berührt, aber halt auf eine, also so eine richtige Gänsehautart und Weise. Also ich fand jede Geschichte wirklich großartig, aber bei manchen da war ich, also da hatte ich dann wirklich Gänsehaut am Schluss.
Das stimmt. Und ich fand ja auch sehr faszinierend, dass bei allen Geschichten eigentlich eines rauskommt, es kommt über kurz oder lang immer zu dem Punkt, wo man in Kontakt treten möchte. Mhm. Manche wollen es ja sofort mit in Betriebnahme, weil keiner kann es auf Dauer irgendwie aushalten, dass das anonym so mitläuft und man weiß nichts so drüber. Also jeder hat irgendwie immer das Gefühl, eine Technik zu entwickeln. Mhm. Wie kann ich denn mit meinem Kentucky oder mit meinem Bediener des Kentuckys kommunizieren? Und das fand ich auch höchst interessant und sehr faszinierend, welche Wege das dann geht.
Es gibt zum Beispiel auch eine Szene in dem Buch, wo eine mit ihrem Kentucky doch durch den Supermarkt geht und hat den dann so im Einkaufswagen sitzen wie so ein Baby und dann sagt sie irgendwie zu dem Kentucky, brauchen wir noch das und das und schaut dann auf ihr Handy und diejenige hat ihr das dann geschrieben. Also es gibt ja da wirklich wahnsinnig enge Bande, also wirklich fast für viele ist es wie wenn man noch einen Familienangehörigen hat. Und auf der anderen Seite natürlich das extreme Gegenteil. Also es ist ja auch die Geschichte von einer Frau, die lebt in so einer Künstlerkolonie.
Ja, das ist auch sehr schön.
Weil ihr Mann dort halt Künstler ist und sie aber nichts zu tun hat. Und sie langweilt sich so und besorgt sich dann so ein Kentucky. Und diesen ganzen Frust, den sie hat, den projiziert sie immer mehr auf dieses Gerät. Und es wird ein, also es ist wahnsinnig.
Das darf man nicht verraten.
Aber
das ist eine, das stimmt. Die hat das spektakulärste Ende fast.
Ja, ja. Also ich fand es auf jeden Fall jede Geschichte für sich so wahnsinnig spannend. Auch diese kleinen Zwischengeschichten, die dann immer nur einmal kommen. Das waren dann immer irgendwie so ganz besondere Momente, die Leute mit den Kentuckys erlebt haben oder die Besitzer eben. Also ich fand es ein wahnsinnig, wahnsinnig intensives Leseerlebnis. Hat mir extrem gut gefallen.
Ja, das stimmt. Und es gibt eigentlich kaum ein ähnliches Buch. Also es hat so eine ganz eigene Art zu erzählen. Man hat sowas auch nicht schon tausendmal gelesen. Mm-mm. Es kommt einem zwar alles sehr vertraut vor. Klar, diese Parallelen zu Instagram, Facebook, sonstigen Medien sind natürlich unübersehbar. Aber trotzdem in so einer Form, also diese Mischung Plüschtier mit anderen Menschen am anderen Ende sozusagen, das ist schon extrem faszinierend. Also da hat sie wirklich, ja, glaube ich, auch einen weltweiten Erfolg doch aus dem Stand
hingelegt. Ich denke, ja. Ja, wie gesagt, ich habe auch sowas noch nicht gelesen, weil es ein so hochgradig emotionales Buch ist für den Leser, aber sich die Autorin eigentlich komplett rausnimmt und einem nur jetzt in Anführungszeichen diese Fakten füttert und man steht dann da wirklich da und erlebt das aber alles mit.
Völlig richtig. Da hat sie mich auch sehr von der Art ein bisschen an Murakami erinnert. Weil es bei ihm, finde ich, auch die große Stärke ist, er erzählt teilweise die abenteuerlichsten und die übernatürlichsten Geschichten, aber so ganz ruhig und ganz entspannt und nur die Fakten, was natürlich wirklich zur Folge hat, dass beim Leser die ganze Emotion und die ganze Vorstellungskraft quasi explodiert.
Also 100 Augen können wir auf jeden 100 Fall
Punkte.
100 Punkte geben. Sehr gut.
Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, ist Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise von Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois hat für dieses Buch den Prix Goncourt 2019 erhalten und ich kann gleich sagen, völlig zu Recht. Ein ganz eigenes Buch, ein intensives Buch, ein fesselndes Buch. Wir begegnen in diesem Buch Paul Hansen. Paul Hansen ist der Erzähler des Buches, der uns seine Lebensgeschichte erzählt. Wir begegnen ihm in der Gegenwart, er sitzt ein im Gefängnis in Montreal. Er ist in einer Zwei-Mann-Zelle. Sein Zellengenosse Patrick Horton, ein Bär von einem Mann, ein Hells Angel, der wegen Gewaltverbrechen einsitzt. Aber die beiden haben irgendwie einen Draht gefunden, das merkt man sehr schnell. Mhm. Also das hat auch Vorteile, weil dieser Patrick durch seine Statur verschafft ihm Respekt im Gefängnis. Also er muss eigentlich die Zellengenossen und die Mithäftlinge nicht fürchten. Und sie kommen eigentlich ganz gut zurecht. Sie finden sogar einen Weg, diese aufgezwungene Intimität, die da zwangsläufig herrscht. Und es gibt in der Zelle eine Toilette für die beiden Jungs, ohne irgendwelche Abtrennungen, die steht mitten im Raum. Ja, Paul Hansen hat ein bisschen Schwierigkeiten damit, Patrick Horten so gar nicht. Also wir werden dann auch ab und zu mal Zeuge, wie ungezwungen er damit umgeht. Also wenn die beiden gerade einen Disput haben, dann setzt er sich halt mal nebenbei auf die Schüssel und spricht da mit ihm ganz ungezwungen weiter. Der Paul Hansen hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Also wie gesagt, sie kommen ganz gut zurecht. Und wir kriegen mehr und mehr mit, dieser Paul Hansen ist eigentlich gar nicht der Typ für so einen Häftling. Langsam kommt dann raus, warum er da einsitzt. Auch wegen eines Gewaltverbrechens, zu 2 Jahren verurteilt worden. Und jetzt ist er zu Beginn des Romans ein gutes Jahr inhaftiert. Sein Anwalt kommt ab und zu vorbei und versucht jetzt mal zu prüfen, kann man eine vorzeitige Haftentlassung erwirken. Und dazu müsste er ein bisschen Reue zeigen. Aber das verwundert einen auch sehr. Paul Hansen zeigt 0,0 Reue. Und er sagt ihm schon beim ersten Treffen, nee, ich kann nicht sagen, es tut mir leid. Ich kann nur sagen, schade, dass ich den Mistkerl nicht noch mehr angetan habe. Und man ist echt verwundert. Und dann macht das Buch eigentlich Folgendes, dass es in Rückblicken seine Lebensgeschichte erzählt. Mhm. Beginnt von seiner Kindheit, von seinen Eltern wird viel erzählt. Er stammt ab von einem dänischen Pastor, der dann in Toulouse eine Französin geheiratet hat, die dort ein Programmkino betrieben hat. Über Umwege hat sie ihn dann nach Kanada verschlagen mit seinem Vater. In Kanada hat er seine große Liebe getroffen, eine Pilotin. Das hat mich sehr fasziniert, Winona. Die ist ihrerseits halb Irin und halb Algonquin-Indianerin aus Kanada. Eine sehr, sehr schöne Mischung. Und die beiden hatten zwar keine Kinder, aber sie hatten einen Hund, der sehr, sehr wichtig war im Leben. Alle sind tot inzwischen. Ja. Also Paul ist ziemlich alleine. Er hat allerdings noch so ab und an Besuch auf spiritueller Weise von diesen dreien. Und nach so einer Episode sind wir immer wieder in der Gegenwart und ganz spannend wird natürlich dann, wo liegt eigentlich die Ursache der ganzen Geschichte, was hat ihn ins Gefängnis gebracht, werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber nur so viel, er bleibt einem sehr sympathisch bis zum Schluss, der Paul Hansen. Also man mag ihn, man bleibt an dieser Geschichte dran und mir ging es von Anfang an so, dass man sofort die Bilder im Kopf hat. Mhm. Das ist eines von den Büchern, die man liest und ohne, dass man sich anstrengt, entstehen die Bilder dazu im Kopf. Man hat eigentlich die Serie schon parat. Und das schätze ich schon sehr an solchen Büchern. Und was ich mir gedacht habe, als ich es dann tatsächlich ein zweites Mal gelesen habe, weil es mich so begeistert hat, also das ist eines von den Büchern auch, die man zu Ende liest und gleich wieder anfängt, weil dann sich der Kreis so schön eigentlich geschlossen hat. Und ich muss sagen, er erzählt eine Geschichte auf 200 Seiten, die Irving in seinen besten Zeiten auf 600 Seiten erzählt hätte. Mhm. Und er macht es mindestens so gut wie Irving. Also das bleibt einem so im Gedächtnis haften. Es ist so elegant geschrieben. Ich würde gerne eine Verfilmung davon sehen, wenn es eine gut gemachte Serie wäre. Ja. Das würde mir gefallen.
Ich muss so ein bisschen an die Geschichte der Baltimores von Joel Dicker denken, wo man ja auch von Anfang an eigentlich weiß, es passiert irgendwas ganz Schlimmes. Genau. Und dann der ganzen Geschichte, aber auch so 600 Seiten folgt, bis man dann einfach rausfindet, was ist denn jetzt passiert.
Ja, wie gesagt, und die große Kunst, die der Dubois hier noch fertig bringt, ist, dass er das auf 200 Seiten macht. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe ein 600 Seiten Buch gelesen, und zwar ein gutes, und das aber nur auf 200 Seiten.
Ich finde, es sagt eh was, wenn ein Buchhändler sich die Zeit nimmt, ein Buch zweimal zu lesen, weil da hat man nicht so viel Zeit meistens.
Das ist wahr, aber es musste sein bei dem Buch. Und ich wollte es eigentlich nur mal kurz anfangen. Mhm. Und es hat mich genauso wieder gepackt wie beim ersten Mal lesen. Okay. Deswegen musste ich es nochmal durchlesen. Und man findet immer wieder so Details und Nuancen drin. Ich kannte den auch gar nicht. Ich muss gestehen, den habe ich aus Verlegenheit irgendwann im Frühjahr, als man halt so guckt, was gibt's neue Bücher, dann fällt mir auf einmal dieses Buch in die Hand. Ich meine, es ist jetzt weder spektakulär vom Cover noch von einem bekannten Autor geschrieben. Aber irgendwie dachte ich mir, so in der Situation, ich fange es an. Und das sind natürlich die tollsten Überraschungen, wenn man auf sowas stößt.
Absolut. Die Kloszene wird vielleicht gekürzt. Nein, die willst du drin.
Schade, die finde ich ja eine der interessantesten. Weil ganz ehrlich, da ging es mir so, da hat er mich gehabt. Weil ich mir das schon lange vorstelle, wie ist das, wenn man eingesperrt ist?
Ja, möchtest du mal.
Einerseits, aber ich will eine Einzelzelle.
Ja, wenn
diese Doppelzelle ist nichts für mich. Das wäre genau der.
Da komme ich viel zum Lesen, aber ich glaube, da bist du einfach nur.
Nee, ich glaube, du hast schon Zeit, wenn du nicht.
Ich weiß nicht, ob du dann nicht einfach nur da liegst und dir denkst, ach.
Nee, ich weiß nicht. Aber muss nicht sein.
So, jetzt wird es schwierig, weil ich das Buch nur gehört habe. Aber das kriegen wir hin. Nee, aber wenn ich es dann nicht so vor mir habe, dann muss ich immer irgendwo in meinem Gedankenpalast suchen.
Oh, Frau Sherlock.
Frau Sherlock, danke. Das Buch, das ich heute mitgebracht hat, ist Herzfaden, ein Roman der Augsburger Puppenkiste von Thomas Hettche. Ich finde ja, Thomas Hettche entwickelt sich für den Deutschen Buchpreis schön langsam für das, was Kate Winslet lange Zeit für die Oscars war. Die hat nämlich erst bei der 7. Nominierung gewonnen und bei Thomas Hettche ist es jetzt mittlerweile die 4. Nominierung. Er stand mit Die Liebe der Väter auf der Longlist, auf der Shortlist war er dann schon mit Woraus wir gemacht sind und mit seinem letzten Roman Pfaueninsel und jetzt eben mit Herzfaden. Ich finde, Augsburger Puppenkiste ist ja ein Thema. Da hat jeder gleich irgendwie Bilder im Kopf, auch wenn ich glaube, ganz viele Leute haben es nicht so aktiv angeschaut als Kind. Also ich zum Beispiel, ich habe tatsächlich nur Schluck vom grünen Stern geschaut.
Ach komm.
Ernsthaft. Aber so diese ganz bekannten Sachen.
Jim Knopf?
Nein. Also ich habe die Bilder im Kopf, okay. Klar. Also ich weiß, wie das ausschaut und so. Aber so richtig aktiv geschaut habe ich es tatsächlich nicht. Ich habe auch mehrere Leute gefragt, die sagten Augsburger Puppenkiste. Ja, klar. Aber ganz viele haben es gar nicht so richtig geguckt. Du hast geschaut.
Natürlich, ich habe alles geguckt, was es damals im Fernsehen gab. Ich war sogar dann mal auch wirklich in der Augsburger Puppenkiste vor Ort. Auch mal sehr interessant.
Und Herzfaden ist jetzt ein ganz spannendes Buch, weil es nimmt sich eigentlich die Geschichte der Augsburger Puppenkiste vor, die tatsächlich recht spannend ist und packt es aber erstmal in so eine Art ganz märchenhafte Geschichte. Also es beginnt auch direkt in der Augsburger Puppenkiste mit einem 12-jährigen Mädchen, die wurde da von ihrem Vater ins Theater eingeladen und sie findet sich selber eigentlich schon zu alt dafür. Läuft dann auch weg und entdeckt so eine kleine Tür, durch die sie dann geht und auf so einen Dachboden gelangt und dort dann diese Puppen trifft. Und das hat mich dann schon mal sehr an die unendliche Geschichte erinnert, wo natürlich der Bastian eben auch auf den Dachboden der Schule sich versteckt und dort eben in die unendliche Geschichte eintaucht. Und ich glaube, das ist schon auch so beabsichtigt, weil tatsächlich, wenn man das Buch aufmacht, hat man auch zwei Farben.
Oh, sehr schön.
Ja, weil in Die unendliche Geschichte war es ja rot und grün für die Rahmenhandlung und die Haupthandlung. Und in Herzfaden ist es rot und blau. Und es sind auch Illustrationen drin. Also ich hatte sofort irgendwie dieses unendliche Geschichte-Gefühl im Hintergrund. Und auf diesem Dachboden begegnet dann das Mädchen Hatü-Ömichen, also Hannelore Ömichen, das war die Tochter von dem Theatererfinder Walter Ömichen und die wurde dann von ihrer Familie immer ganz liebevoll Hatü genannt. Und sie erzählt eben dem Mädchen, wie die Familie diese Augsburger Puppenkiste gegründet hat. Das begann nämlich im Krieg. Der Vater wurde eingezogen, war als Soldat, ich glaube in Calais stationiert und hatte dort an so einer Schule, wo die einquartiert waren, ein altes Puppentheater gefunden und hat dann einfach angefangen, da so kleine Schauspieler zu inszenieren für seine Kameraden, um die so ein bisschen abzulenken. Er war auch gelernter Schauspieler und Schauspielleiter in Augsburg. Und als er dann während des Kriegs heimgekommen ist, hat ihn halt diese Faszination nicht ganz losgelassen und er hat halt mit der Familie zusammen einen Puppenschrein gebaut. Also da waren dann alle beteiligt und die Mutter hat die Kostüme genäht und so. Es war wirklich so ein Familienprojekt. Und dann haben sie angefangen, das vor Freunden eben aufzuführen und wurde so begeistert aufgenommen, dass sie dann auch so in der Nachbarschaft, so in Krankenhäusern oder was, immer mal vorspielen konnten. Und in einer Bombennacht ist dann aber dieser erste Puppenschrein zerstört worden. Der Vater musste auch wieder in den Krieg, hat dann dort, wie es der Zufall tatsächlich so will, einen Marionettenschnitzer kennengelernt in Kriegsgefangenschaft. Ernsthaft, ich habe es auch auf Wikipedia nachgeschaut. Und der hat ihm halt dann so ein bisschen das Marionettenschnitzen beigebracht. Und der Vater ist dann halt zurückgekommen und hat gesagt, so Familie, also nach dem Krieg, das wird jetzt unser neues Leben, das wird jetzt unsere Zukunft. Wir werden unser ganzes Leben jetzt diesem Marionettentheater widmen und wir werden das jetzt groß machen. Und natürlich war das halt nach dem Krieg aber erstmal schwierig. Ne? Die Leute hatten kein Geld. Und dann passierte aber auch wieder was ganz Spannendes, nämlich die Tochter von Walter Ömichen, diese Hatü, die ja dann auch die Geschichte erzählt, das ist eigentlich diejenige, die sagt, ich merke, dass das das ist, was meine Generation jetzt braucht, aber wir brauchen neue Geschichten. Und sie lernt sich dann auch selber das Marionettenschnitzen, sie geht zum Teil auch in die Lehre. Und sie ist dann eigentlich diejenige, die ihrem Vater so ein bisschen sanft auch das Zepter aus der Hand nimmt und beginnt, Geschichten zu inszenieren, die es vorher so noch gar nicht gab. Also sie fangen zum Beispiel an mit dem kleinen Prinzen von Saint-Exupéry. Und die Geschichte macht dann auch wirklich einen wahnsinnig schönen Bogen zurück, weil, wie gesagt, wenn man es aufmacht, hat man gleich dieses Michael-Ende-Gefühl. Und es macht dann diesen Bogen auch zurück zu Michael Ende, wo sie ja dann mit Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, eben ihren absoluten Durchbruch, hatten. Und da trifft dann eben Hatü Ömichen auch Michael Ende und redet mit ihm. Und das Spannende ist wirklich, dass man da begreift, dass es nicht nur um diese Geschichte dieser Puppenkiste geht, sondern dass da eigentlich die Geschichte einer ganzen Generation dranhängt. Es ist eine Generation, die während des Kriegs eigentlich noch zu klein war, um das wirklich so aktiv mitzuerleben. Also klar merkt Hatü schon, dass dann die jüdischen Nachbarn irgendwie weggeschickt werden und dass sie sich erst verstecken, dann werden sie weggebracht. Aber so als 10-, 12-jähriges Mädchen kannst du ja da überhaupt nichts machen. Und sie ist zwar irgendwie vom Krieg betroffen, aber halt auf eine Weise, wo sie sagt, das ist nichts, wo ich mich schuldig gemacht habe und ich möchte jetzt für mich und meine Generation einfach eine Art und Weise finden, wie wir weitermachen können, ohne diesen ganzen Wust immer im Hintergrund zu haben. Und was dann nach der Zeit aber rauskommt, und das finde ich dann eine spannende, weil am Anfang dachte ich mir immer, naja, diese Rahmengeschichte, für was ist die jetzt gut? Dass eigentlich durch die Rahmengeschichte klar wird, dass es halt aber einfach Sachen gibt, von denen man sich nie freimachen kann, die immer irgendwo noch in uns schlummern, die uns geprägt haben. Und das ist dann auch, wenn man sich dann plötzlich halt wieder so Michael Ende anschaut und zum Beispiel Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, der heute eher ein bisschen problematisch auch gesehen wird, weil ja da so gerade wieder die Chinesen gezeichnet werden und so, wo man sagt, würde man heute anders schreiben. Aber es gibt ja auch Szenen, wenn man weiß, wonach man suchen muss, wo ganz klar sich Michael Ende auch irgendwie mit dieser ganzen Nazi-Diktatur auch positioniert hat. Also zum Beispiel diese Drachenstadt, wo ja doch nur die reinrassigen Drachen überhaupt rein dürfen.
Der Halbdrache Nepomuk hat keine Chance.
Ja, Todesstrafe für die Halbdrachen. Und das dann nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, was diese Generation, wie die dann das auf so eine kreative Art und Weise letztendlich versucht haben aufzuarbeiten, was da alles in ihnen gepflanzt worden ist und zu sagen, wir müssen uns davon lösen und wir brauchen neue Geschichten. Das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Herzfaden so auf der Shortlist dann für den Deutschen Buchpreis gesehen habe, war ich eher so, also da hatte ich es noch nicht gelesen, da war ich eher so ein bisschen, ach ja, interessant. Weil ich mir jetzt dachte, nur so ein Roman über ein Theater, das ist bestimmt nett, aber jetzt nicht so relevant. Ich vermute zwar eher, dass der Deutsche Buchpreis an Streulicht gehen wird, ist jetzt okay. Mein Tipp. Aber ich merke, dass sich Herzfaden gerade auch so auf den Blogs und auf Instagram so zum Sieger der Herzen schon langsam rauskristallisiert. Ah. Also ich kann es sehr empfehlen, hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen.
Ja, ich finde, das hört sich hochinteressant an, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, die Augsburger Puppenkiste wäre schon immer da gewesen als Kind, aber wenn man dann mal die Geschichte erzählt. Aber du wirst auch sagen, das ist ein Roman für alle, oder? Ob man jetzt Fan ist der Puppenkiste oder noch gar nichts davon gehört hat?
Ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich nur im Kindergarten Schlupf vom grünen Stern geguckt, was niemand kennt. Aber Leute, gebt mal auf YouTube Schlupf vom grünen Stern Lied ein und ein Ohrwurm wird euch euer Leben verfolgen.
Sing mal.
Quatsch, Nibums, Nuss, Naru, Znepp, Job, Dims, Ma, Frund, Ma, Oma, Quatsch, Girgel, Ätsch, Nu, Quaru, Schlepp, Schlupp. Ich weiß nicht, ob die Worte...
Okay, das muss ich heute mal gucken.
Ja, musst du gucken, das kriegst du nicht mehr raus. Auf YouTube kannst du... Wir schauen uns nach der Pause an. Dass ihr alle heute noch geschädigt rausgeht. Auf Instagram haben wir euch gefragt, ob ihr wieder Buchtipps von uns braucht. Und die erste Nachricht kam da von Ursula.
Hallo, ich habe eine Frage. Ich liebe die Romane von Dörte Hansen und Julie C. wegen ihrer schnörkellosen, schlichten, aber doch sehr ergreifenden Sprache. Habt ihr vielleicht einen Tipp für eine andere deutsche Autorin, die ähnlich schreibt und die mir auch gefallen könnte? Danke.
Da hätte ich spontan gleich mal zwei Tipps von deutschen Autorinnen, die da in Frage kämen. Das eine ist die Daniela Krien mit ihrem großartigen Buch Die Liebe im Ernstfall, in der sie eben auch so ganz unaufgeregt, aber sehr eindringlich die Geschichte von modernen Frauen erzählt, die alle auch schon über die Phase der rosaroten Liebe hinweg sind und die wunderbar miteinander verknüpft. Also hat für mich auf jeden Fall fast Julie C. Niveau. Und auch ein großartiges Buch ist die Franziska Hauser mit der Gewitterschwimmerin. Eine Familiengeschichte, die rückwärts erzählt wird. Ein ganzes Leben, auch in einer tollen, unaufgeregten Sprache, und es geht einem wirklich unter die Haut und sind wirklich große literarische Werke.
Ja, ich hatte ja auch schon mal im Podcast die Glasschwestern vorgestellt. Siehste? Also hat wirklich einen ganz tollen Stil. Und die nächste Frage kam von Rieke.
Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Und zwar bin ich auf der Suche nach Schicksalsgeschichten, die auf einer wahren Begebenheit beruhen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, und sag schon mal vielen Dank. Viele Grüße, Ulrike.
Also ein Buch, was mir da spontan einfällt, was, glaube ich, im deutschsprachigen Raum relativ wenige auf dem Schirm haben, das ist Das Seelenhaus von Hannah Kent. Im englischen Sprachraum war es ja ein Riesenerfolg, soll auch irgendwann mal verfilmt werden. Und da geht's um eine wahre Geschichte, die in Island passiert ist. Und zwar war das die letzte Hinrichtung, die auch in Island stattgefunden hat. Es ist eine junge Frau, die des Mordes beschuldigt worden ist. Und die wird vor der Hinrichtung eine Zeit lang auf so einem Hof quasi, naja, gefangen gehalten, könnte man sagen. Also sie steht da unter Hausarrest und sie ist wahnsinnig verschlossen und beginnt dann aber so nach und nach sich diesen Bewohnern von diesem Hof auch zu öffnen. Und man erfährt dann eben auch so nach und nach, was da eigentlich passiert ist, wie es zu diesem Mord kam und inwiefern sie da überhaupt involviert war. Und das ist so eine Geschichte, ich habe es mir durchgelesen und dachte mir beim Lesen dann aber immer, das ist jetzt nicht so der klassische historische Roman, der jetzt auch so ein Happy End oder was zusteuert. Und dann habe ich es erst angefangen zu googeln und festgestellt, dass das ja wirklich auf einer wahren Geschichte basiert. Und dann hatte ich halt gegen Ende nur noch Gänsehaut. Also wahnsinnig gutes Buch.
Stimmt, ein Buch, das ich auch mit viel Vergnügen gelesen habe. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich hatte schon wieder fast vergessen. Und wenn wir schon bei Morden sind, ich fand auch den Roman Hamann von Dirk Kurbjuweit sehr, sehr aussagekräftig. Er hat sich mit dem Massenmörder Hamann auseinandergesetzt, der wirklich viele, viele junge Männer in Hannover serienweise von der Straße weg entführt hat und ermordet hat. Und das wird einem auch in diesem Roman richtig nahegebracht. Er erweitert es auch nochmal um einen Ermittler, die eigentlich ihn schon lange im Visier hatten, aber ihm irgendwie nichts nachweisen konnten. Also ein tolles Zeitdokument und eine, ja, ist, glaube ich, immer noch der spektakulärste Kriminalfall der 20er Jahre.
Das war's dann auch schon wieder von uns. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und auf hugendubbel.de. Außerdem könnt ihr auch immer in der neuen Hugendubbel-App schauen, ob die Bücher, die ihr wollt, in den Filialen gerade verfügbar sind.
Auf Instagram findet ihr uns unter seiteanseite.podcast, und den Podcast abonnieren könnt ihr auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.